geht's? Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Computerisierung der Frauenarbeit. Bevor wir unsere Analysen ausgetüftelt haben, hat uns die Realität schon eingeholt.
In dieser und einer zweiten Sendung geht es um Computer. Wir glauben, dass Computertechnologie eine von diesen Technologien ist, die sich direkt gegen uns Frauen wendet. Darum finden wir es wichtig, dass Frauen sich mit diesen Technologien auseinandersetzen. Unsere zwei Sendungen können nicht umfassend sein. Es soll vielmehr um einen Anfang von einer Auseinandersetzung gehen. In der heutigen Sendung werden verschiedene feministische Haltungen zu Computern dargestellt. Es geht darum, wie sollen Frauen sich zu dieser Technologie verhalten und in welchem Zusammenhang ist sie zu sehen. In der zweiten Sendung stellen wir zwei Beispiele von Veränderung von Frauenarbeit dar. Einerseits die Tendenz von Computerheimarbeit, andererseits Computerisierung in einem ganz typischen Frauenberuf, nämlich in der Krankenpflege.
Atomtechnologie, Gen- und Reproduktionstechnologien. Ohne den Einsatz von Computern sind diese Technologien nicht denkbar. Zuerst etwas zum grösseren Zusammenhang, in welchem wir Computer und neue Technologien sehen. Und einen kleinen Versuch, uns an eine politische Theorie der Technik anzunähern. Technologien kann man ganz allgemein übersetzt als Gesamtheit von Arbeitsvorgängen für eine bestimmte Aufgabe. Unter Technik verstehen wir die Gesamtheit von allen Objekten, das heisst Maschinen, Werkzeuge usw., Massnahmen und Verfahren, die vom Mensch durch die Ausnutzung der Naturgesetze und Prozesse sowie von den geeigneten Stoffen hergestellt bzw. entwickelt werden und sich bei der Arbeit und in der Produktion anwenden lassen. Technologie und Technik hat immer etwas mit dem jeweiligen Naturverständnis in einer Kultur zu tun. Etwas grundsätzlich Neues im Verhältnis zu der Natur heutzutage ist die Produktion der Natur selber. Bis jetzt ist es um Naturbeherrschung und Zerstörung gegangen. Mit den neuen Technologien wie Atom-, Gen- und Reproduktionstechnologie wird Natur neu oder umgestaltet. Die Vernichtung von biologischen Arten oder durch die Unbrauchbarkeit von Luft, Wasser und Lebensmitteln aufgrund von chemischer Verseuchung steht nicht mehr im Vordergrund. Die Reversibilität, das heisst nicht Umkehrbarkeit von der Naturveränderung, ist von prinzipiell anderer Art. Es wird nicht mehr etwas Unwiederbringliches zerstört, sondern etwas geschaffen, wo man nicht mehr loswerden. Was Technologieentwicklung für eine politische Bedeutung kann haben, lässt sich am Beispiel von der Humangenetik sehr deutlich zeigen. Das eugenische Programm der Nazis, die sogenannte Verbesserung des Menschen, ist nur mit Hilfe einer massiven bürokratisch-politischen Herrschaft durchzuführen gewesen. Auch die sozialdemokratischen Eugeniker sind immer auf die politische Unterstützung angewiesen gewesen. Heute haben wir Wahlmöglichkeiten durch den medizinisch-technischen Apparat. Humangenetik und Reproduktionstechnologien gehen sich demokratisch und aufklärt. Das angeblich zu verbessernde Menschliche wird technisch eindeutig definiert. Die Entscheidung darüber wird in aller Sachlichkeit getroffen, mit der ökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse, wo sich wieder die Interessen der Herrschenden dahinter verstecken. Die Anwendung von Gewalt geht über zu der Anwendung von Technik. Das bedeutet einen Wechsel von der politischen Herrschaftsform im Kern. Von der Bürokratie zu der Technokratie. In einer Technokratie ist die rationale, sachgerechte, funktionale und effektive Planung und Durchführung von allen gesellschaftlichen Zielen vorherrschend. Der von den technischen Mitteln und Geschehnisabläufen scheinbar unumgänglich vorgegebenen Bedingungen und Umstände, die sogenannten immer wiederkehrenden Sachzwänge, wird bei der Bewältigung von einem Problem Vorrang vor allen nur sozialen, bedürfnisorientierten Lösungsmöglichkeiten gegeben. Die bürgerlich-demokratischen Entscheidungsprozesse verlieren an Bedeutung neben den wissenschaftlich-technischen Kriterien. Gewalt und Unterdrückung versteckt sich einerseits in der Technologie selber und offenbart sich ihren Folgen. Andererseits versteckt sie sich in den sachlichen Rahmenbedingungen von Technologien, wo der Einsatz von solchen Technologien nicht nur vernünftig erscheinen lässt, sondern ihn auch tatsächlich zu einem sinnvollen Vorgehen werden lässt. Die technische Kontrolle über Menschen und Natur verwirklicht sich von selber. Legitimieren tut sie sich durch die von der Technik selber geschaffenen Bedingungen. Konkret heisst das, dass auch nach der Abschaltung von AKWs der Bedarf von atomtechnologischem, radiochemischem und radiobiologischem Wissen zur Lagerung von Atommüll und zur Abwendung von Strahlenschäden besteht. Auf jeden Fall muss es so lange präsent sein, wie die Strahlung von bereits produzierten Isotopen abgeklungen ist. Dazu nur ein Beispiel. Die Halbwertszeit von Plutonium dauert 24'000 Jahre. Durch die Forschung im humangenetischen und reproduktionstechnologischen Bereich wird soziales und medizinisches Wissen vernichtet. Nämlich wie eine Frau und Mann mit Behinderungen und Behinderten lebt. Damit wird es überflüssig, den von der Norm abweichenden das Recht auf Leben abzusprechen. Die Existenz von Behinderten soll durch die pränatale Diagnostik von vornherein verhindert werden. Die nach der Geburt behindert werden, werden separiert von den sogenannten Normalen. Damit soll zugleich der Widerstand, wo sich an solchen Formen von Menschlichkeit entzünden kann, verhindert werden. Der technologische Zwang zur politisch organisierten Kontrolle von Leben und Lebensbedingungen vervielfacht sich in der Folge der produzierten katastrophalen Ereignisse. Nach dem Super-GAU von Tschernobyl haben vor allem die Frauen die Verantwortung für die reproduktionstechnologische Kontrolle übernehmen. Was darf Frau und Mann noch essen oder trinken? Wo sind die Kinder am wenigsten gefördert? Wie müssen sie sich verhalten, um möglichst wenig Radioaktivität abüberzukommen? Und so weiter und so fort. Das Gleiche dieses Jahr in der Schweiz mit dem Sommersmog. Die Frauen, die Kinder betreuen müssen, müssen ein Rund-um-die-Uhr-Programm liefern, weil die Kinder nicht mehr ins Freie dürfen. Was Technologie im Alltag für eine Rolle spielt, welche Folgen die Nutzung von technischen Geräten in der Arbeitsorganisation, Lebensführung und in den Beziehungsstrukturen nach sich ziehen oder auch die spezifische Gestaltung der Technologie lässt sich ohne den Einbezug von der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung nicht erklären. Der gesellschaftliche und technische Rückschritt, offiziell Fortschritt genannt, erscheint in diesem Zusammenhang als dialektischer Prozess der Befreiung der Naturzwänge und der Unterwerfung unter die gesellschaftliche Herrschaft. Die Systemerhaltung ist in den neuen Technologien eingebaut. Die Kontrolle und die Steuerbarkeit von natürlichen und sozialen Prozessen liegt, und das nicht nur scheinbar, im Interesse der Betroffenen. Der politische Inhalt der neuen Technologien, Herrschaft über Natur und Mensch, gewinnt durch diese kreisförmig in sich geschlossene Legitimation mehr Technik zur Kontrolle der Folgen der Technologieentwicklung, immer mehr an Gewalt. Die natürlichen und sozialen Elemente, die in Widerspruch stehen mit den herrschenden Interessen und Ansichten, sollen vollständig ausgeschaltet werden. Weil anhand dieser Widersprüche andere Formen von Naturerkenntnis erfahrbar sind und erarbeitet werden können. Es ist zu erwarten, dass die technisierte Naturwissenschaft nicht in der Lage sein wird, eine andere Wahrheit als die Herrschaft zu erkennen, weil sie jeden Bezug zu einer anderen Wahrheit als der, die sie selber geschaffen hat, abgeschnitten hat. In den sogenannten ganzheitlichen, systemtheoretischen Vorstellungen werden wir mit neuen Formen von weitergehenden Zielen von Aneignung konfrontiert. Natur wird nachgebaut, im Zentrum steht die Kontrolle über die Produktivität des Lebendigen. Die Gesellschaft selber wird denkbar als technisches Funktionssystem durch die Veränderung der Aneignungs- und Herrschaftsformen. Wie die neuen Formen von Aneignung und Herrschaft bei der Computertechnologie aussehen und was es für Strategien dagegen gibt, versuchen wir uns zu erarbeiten. Wir wollen bei diesem Versuch nicht vom Blickwinkel Mensch ausgehen, sondern immer wieder von uns ausgehen. Wie sind wir Frauen betroffen? Was heisst die Entwicklung für unser Leben als Frauen in dieser Gesellschaft? Zum Thema Frau und Computer haben sich schon die verschiedensten Frauen geäussert. Praktisch alle Frauen aus dem liberal-linken, feministisch-radikalen Spektrum gehen davon aus, dass durch den Einsatz von Computern zuerst Frauenarbeitsplätze vernichtet oder dequalifiziert werden. Gekoppelt mit der Einführung von neuen Technologien ist die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Frauen verrichten unqualifizierte oder schlecht bezahlte Arbeit, die wieder in höchstem Maß von Automatisierung und Rationalisierung bedroht sind, oder die Frauen werden von männlichen Konkurrenten verdrängt. Aufgrund der Tätigkeitsschwerpunkte, der geringeren beruflichen Qualifikation und aufgrund der gesellschaftlichen Rollenverteilung sind Frauen in der heutigen Berufswelt weniger konkurrenzfähig, weniger organisiert und weniger durchsetzungsfähig. Das ist so der gemeinsame Boden, von welchem ganz viele Frauen ausgehen. Auseinander geht es dann bei der grundsätzlichen Haltung gegenüber neuen Technologien und im speziellen Computer und wie wir dem neuen Angriff auf unser Leben sollen begegnen. Alle Variationen von absoluter Ablehnung und Verweigerung bis zu der neuen Möglichkeit von Gleichberechtigung und Emanzipation werden vertreten. Zuerst gehen wir ganz kurz auf die Haltung von einer sozialdemokratischen Parlamentarierin und von einer Gewerkschafterin aus der Bundesrepublik Deutschland ein. Nachher, zum Teil ziemlich ausführlich, werden wir auf die Meinungen von zwei Journalistinnen, einer Soziologieprofessorin und von einer freien Radio- und Fernsehjournalistin eingehen. Jetzt also zuerst Hertha Däubler-Gmelin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der SPD-Bundestagsfraktion im 84.
Wir dürfen nicht abseits stehen von den Zentren, wo Politik gemacht wird. Wir müssen unsere Rechte und Gestaltungsmöglichkeiten, auch unser Störpotenzial, stärker und häufiger nutzen. In den Gewerkschaften und Parteien und mit Demos. Vor Gericht müssen wir unsere Rechte einfordern und auf die Änderung der Gesetze und Tarifverträge hinschaffen. Bei Wahlen unsere Meinung deutlich kundtun und so eine Umorientierung im Bereich der staatlichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik herbeiführen. Gegen die Interessen von mächtigen wirtschaftlichen und politischen Gruppierungen könnten wir uns durchsetzen, wenn wir genug Leute sind.
Das war Hertha Däubler-Gmelin. Und jetzt ganz kurz zu der Edith Hens-Sperl. Sie ist Abteilungsleiterin vom Ressort Frauen und Handwerk beim Deutschen Gewerkschaftsbund im Landbezirk Rheinland-Pfalz.
Unsere Aktivitäten müssen sich auf die Herstellung von gewerkschaftlichem und öffentlichem Druck richten. Das Ziel von dem Druck ist, den Einsatz von neuen Technologien zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen, damit vorher die sozialen Probleme, die die technische Entwicklung mit sich bringt, können gelöst werden. Darum ist höchste Zeit, dass sich die Frauen in der Diskussion um die neuen Informations- und Kommunikationstechniken einmischen.
Bei beiden Frauen fehlt eine grundsätzliche, radikale Auseinandersetzung mit den neuen Technologien. Die Hertha Däubler-Gmelin definiert nicht einmal, was denn die genaue Zielrichtung vom Widerstand der Frauen sein soll. Nach der Edith Hens-Sperl geht es nur um die Verhinderung der schlimmsten Auswüchse der neuen Technologien. Die Aufgabe der Frauen darin wäre, sich jetzt zu befähigen und die neuen Technologien zu verstehen, mit dem Ziel, die auf uns zukommenden Probleme der neuen Technologien zu lösen. Sie denken auch beide, dass die Mittel, die uns die bürgerliche Demokratie zugesteht, um unsere abweichenden Meinungen kundzutun, ausreichen, die auch durchzusetzen. Einmal mehr sollen wir um gleiche Rechte wie die Männer kämpfen, auf den fahrenden Zug aufspringen und die Rolle der Trümmerfrauen übernehmen. Zwei Journalistinnen aus West-Berlin, Susanne Seeland und Claudia Strauen, nehmen ein bisschen eine differenziertere Position ein.
Frauen werden immer mehr vom Arbeitsmarkt verdrängt und werden arbeitslos. Das heisst, sie müssen sich in finanzielle Abhängigkeit von Politikern, Ehemännern oder ehemännerähnlichen Männern begeben. Verweigerung und Boykott sind darum keine frauenpolitische Strategie gegenüber den neuen Technologien, Der Vormarsch von der Computertechnik ist sowieso nicht mehr zu verhindern. Nur noch allenfalls zu bremsen und abzumildern. Für das müssen sich die Frauen sachkundig machen, weil Unwissenheit Angst erzeugt und die hat noch nie etwas verändert.
Im Weiteren stellen sie sich hinter das Projekt von einer Londoner Frauengruppe, die sich im 82 gegründet hat. Die Gründerinnen von diesem Projekt Microsisters sind vier Frauen, die alle Berufserfahrung als Informatikerinnen oder Programmiererinnen hatten. Sie wollen Frauen durch Frauen ausbilden lassen. Frauen und Frauengruppen sollen sich einen Mikrocomputer anschaffen, um damit dann die Arbeit zu erledigen, die sie vorher unbezahlt gemacht haben. Die Kriterien für die Anschaffung von einem Computer sind für sie einerseits, dass das Projekt oder die Frauengruppe nicht das Geld gehabt hätte, eine Arbeitskraft einzustellen und andererseits, dass der Computer keiner Frau den Arbeitsplatz wegnimmt. Bei der Ausbildung der Frauen an ihrem Mikrocomputer wollen sie dann einerseits das notwendige technische Wissen vermitteln und andererseits über die gesundheitlichen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Mikroelektronik informieren. Der Zukunftstraum einer Gründerfrau ist: Heute sind Computersysteme hierarchisch und patriarchalisch aufgebaut. Ein Zentralcomputer beherrscht alles. Eines Tages wird es vielleicht ein von Frauen entwickeltes Computersystem geben, das nicht hierarchisch aufgebaut ist und an dem die Benutzerinnen gleichberechtigt, ohne den allmächtigen zentralen Großrechner im Hintergrund, miteinander arbeiten können. Das Ganze kommt uns eher als Versuch vor, den Frauen vorzugaukeln, es sei auch uns möglich, ein Stück vom grossen Kuchen abzuschneiden. Unreflektiert treiben sie so den Einsatz von Computern in Frauenprojekten und Frauengruppen voran, mit den gleichen patriarchalen Argumenten, wie zum Beispiel Arbeitsentlastung und Arbeitsverminderung oder dass dann noch mehr geschafft werden kann. Frauen soll es ermöglicht werden, noch mehr unbezahlte Arbeit zu machen, ohne das Problem von der unterbezahlten Frauenarbeit zu thematisieren. Auch sie haben die Hoffnung und den Glauben, die patriarchal-kapitalistische Technologie sei herrschaftsfrei einsetzbar und nutzbar für uns. Wie die vorher zitierten Frauen haben sie keine grundsätzliche Kritik am herrschenden naturwissenschaftlichen Denken. Ihre Strategie von der weiblichen Aneignung von der neuen Technologien führt eher zu der Integration von der Frauen in die bestehende Arbeitswelt und der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnis als zu einer Änderung von denen. Einen radikalen Standpunkt bezüglich Technologiekritik nimmt Maria Mies ein. Sie ist eine Soziologieprofessorin mit dem Arbeitsschwerpunkt Feministische Theorie und Methodologie und ist eine Mitbegründerin von der Subsistenztheorie.
Das Argument, technischer Fortschritt ist nicht an sich schlecht, es kommt nur darauf an, wie die Technik eingesetzt wird, verhebt nicht. Technischer Fortschritt ist nicht neutral. Er folgt sowohl in kapitalistisch-patriarchalen wie in sozialistisch-patriarchalen Gesellschaften der gleichen Logik. Die Logik der Naturwissenschaften, genauer der Physik und ihrem Modell der Maschine, basiert immer und nicht nur in ihren Anfängen auf Ausbeutung von und Herrschaft über die Natur, Ausbeutung und Unterdrückung von anderen Völkern. Methode vom Fortschritt ist die gewaltsame Zerstörung von gewachsenen Zusammenhängen zwischen lebendigen Organismen, Zerlegung und Zerstückelung, im Fachjargon Analyse genannt, von diesen Organismen bis auf ihre kleinsten Bausteine, zum Beispiel Atomphysik und Genphysik. Ist denn alles mal in die Einzelteile zerlegt, wird es nach dem Plan vom männlichen Ingenieur wieder neu zusammengesetzt zu einer Maschine. Die treten dann wiederum als Ware auf den Markt und verdrängen dort andere lebendige Organismen, nämlich Menschen bzw. ihre Arbeitskraft. Waren sind aber immer tote Produkte, wegen dem kommt trotz enormem Warenausstoß aus der Industriegesellschaft keine bessere Lebensqualität raus. Waren machen nicht satt, sondern süchtig. Für eine Frauen- und naturfreundliche Technik können wir nicht einfach bei der Technik anfangen, sondern müssen zuerst einmal bestimmen, was denn für uns besseres Leben wäre und das Glück ohne Ausbeutung. Die Verringerung von schwerer körperlicher Arbeit, die Abschaffung von Monotonie und sinnentleerter Arbeit ist ohne grosse Kosten in einer nicht ausbeuterischen Gesellschaft erreichbar. Und zwar durch eine grundlegende Änderung der Arbeitsorganisation und ein anderes gesellschaftliches Gesamtziel der Arbeit. Die Arbeitszeitverkürzung wirkt Nachteil, wo der dauernde Umgang mit Computern mit sich bringt, nicht auf. Die Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken, zu assoziieren oder Mitgefühl zu haben, geht verloren. Auch die Sinnlichkeit wird zerstört. Die Maschinenlogik bleibt den Arbeiter und Arbeiterinnen eben nicht nur äußerlich und kann nicht einfach mit der Dusche abgewaschen werden. Das Ausbeutungs- und das Herrschaftsverhältnis zwischen Mann und Frau oder der Hunger in der sogenannten dritten Welt lässt sich nicht durch eine neue Technik verändern. Solange die gesellschaftlichen Verhältnisse bestehen bleiben, werden sie durch eine neue Technik nur verändert, aber nicht abgeschafft, weil sie nie zugunsten der Unterdrückten und Ausbeuteten durch die Herrschenden eingesetzt werden. Als Frauen können wir immer nur reagieren, weil wir weder an den wissenschaftlichen noch an den politischen Entscheidungen über technologische Innovationen beteiligt sind. Das heisst jetzt aber nicht, dass wir uns um mehr Wissen bemühen müssen. Das alte Sprichwort «Wissen bedeutet Macht» ist ein alter Trugschluss und bedeutet eigentlich, dass die Ungleichheit zwischen Mann und Frau im Wissensdefizit von uns Frauen liegt. Auch Frauen werden die neuen Technologien als Herrschaftsinstrument einsetzen, wenn sie nicht gleichzeitig gegen das Patriarchat und das Kapital kämpfen.
Das zu den Grundlagen von Maria Mies. Ein erster Schritt für einen Ausstieg aus dem Technopatriarchat sieht sie darin, wenn Frauen unzweideutig und laut in grosser Zahl das Nachfolgende klarstellen.
Die sogenannte neue Technik bringt für uns und unsere Kinder keinerlei qualitative oder quantitative Verbesserung unseres Lebens. Sie löst keines unserer Grundprobleme, sie wird Frauenausbeutung und Erniedrigung noch weiter vorantreiben. Darum brauchen wir sie nicht. Und weil wir sie nicht brauchen, wollen wir sie nicht.
Nach der Analyse der Zusammenhänge sollen wir unser Wissen auch in unsere Alltagspraxis umsetzen. Das heisst für Maria Mies.
Wir müssen unsere Teilhabe an diesem System aufkünden. Wir dürfen ihm nicht länger erlauben, zu definieren, was unser Menschsein ist, was eine Frau ist, was Arbeit ist, was Leben ist. Wir wissen, dass dieses System uns Tag für Tag mit einem relativ billigen Warenüberfluss ködert. Wir wissen, dass wir durch den Kauf dieser Waren den notwendigen Markt für das Kapital darstellen, ohne den auch die Produktion dieser Dinge sinnlos wäre. Wir wissen dies alles, aber dennoch tabuisieren wir gerade dieses Wissen um unsere Mittäterschaft und richten unsere Angriffe stets auf einen abstrakten Feind außerhalb unserer selbst, die Unternehmer, den Staat, die Männer, das Patriarchat. Wir müssen unsere eigene Stärke, unsere jeweilige eigene Macht erkennen und anwenden. Sie ist dort, wo wir sind, in unserem Alltag. Diese Macht ist zunächst die, die wir als Käuferinnen, als Konsumentinnen haben. Wenn wir unser Menschsein, Frausein, nicht mehr über den Konsum und Züchter definieren, können wir zunächst einmal individuell mit einer Konsumbefreiungsbewegung anfangen. Individuelle Konsumbefreiung reicht aber nicht aus. Wir brauchen eine politische und kollektive Konsumbefreiungsbewegung.
Maria Mies propagiert also eine politische und kollektive Konsumbefreiungsbewegung. Sie ruft alle Frauen auf, eine breite öffentliche Kampagne zu starten, mit dem Ziel, alle öffentlichen Gelder für die weitere Entwicklung dieser Technologien zu sperren. Konkret stellt sie sich das zuerst durch ein Moratorium für die öffentliche Forschung vor. Getragen von einer breiten öffentlichen Diskussion könnten dann die Grünen diese Forderung in den Bundestag bringen. Mit dem soll das Schlimmste verhindert werden. Parallel dazu soll in möglichst vielen Zusammenhängen die Autonomie über die Produktion von unserem Leben wieder zurückgewonnen werden und der Ausstieg aus der Maschinenwelt oder eine Abkopplung aus dem kapitalistischen Technosystem erfolgen. Leider geht Maria Mies nicht auf die Schwierigkeiten von der Organisierung von einer breiten Boykottbewegung in industrialisierten Ländern ein. Natürlich ist Boykott ein Mittel, aber man könnte heutzutage nicht ohne die historischen Erfahrungen mit Boykotts das einfach so propagieren. Der Südafrika-Warenboykott läuft schon sehr lang und hat weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in der Schweiz bis jetzt breite Kreise erreichen. Bezüglich ihren anderen Vorschlägen weicht sie nicht sehr von den parlamentarischen Kreisen ab. Sie widerspricht sich indirekt auch ihrer eigenen Ausgangsbasis, dass Frauen momentan weder in wissenschaftlich noch politischen entscheidenden Positionen sind. Die Forderung nach Moratorien wie auch Gesetze sind fast immer integrierend und vereinnahmend. Wichtig finden wir die Diskussion über Selbstbestimmung und Autonomie in der Produktion. Aber ebenso wichtig ist die Diskussion darum, wie wir unsere Ziele erreichen können, also über die Mittel von unserem Widerstand. Wir finden die Analyse von der Maria Mies über die naturwissenschaftliche Logik und den technischen Fortschritt, der immer nach den Interessen der Herrschenden ausgerichtet ist, sehr differenziert und gut. Schwierig wird es bei den konkreten Widerstandsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu der Analyse ist sie ungenau und bleibt im Rahmen von den vom liberalen Staat zugelassenen Mitteln. Auf die konkreten Schwierigkeiten, wie wir unser Wissen umsetzen können, damit auch die gesellschaftliche Situation verändert wird, geht sie zu wenig ausführlich ein. Unrealistisch finden wir auch ihre Forderung, dass alle Frauen sich dieser Technologie verweigern sollen. Die Erwerbsarbeitsplätze von Frauen werden immer mehr computerisiert in allen Bereichen. Wenn Frauen finanziell selbstständig sein wollen, werden sie sich auch irgendwann müssen auf diese Technologie einlassen. Wir sind auch ein Teil innerhalb dieser Gesellschaft und Strukturen von einer antikapitalistischen und antipatriarchalen Gesellschaft haben wir noch nicht. Die müssen wir zuerst erkämpfen.
Thank you.
Bevor wir unsere Analysen ausgetüftelt haben, hat uns die Realität schon eingeholt. Das ist eine Feststellung von Barbara Böttger, die als freie Publizistin bei Radio und Fernsehen arbeitet. Sie setzt sich schon seit einigen Jahren mit der Computerisierung der Frauenarbeitsplätze auseinander. Ihre Haltung gegenüber Computern stellt man als letzte dar.
Die öffentliche Diskussion ist viel zu undifferenziert, weil sie nur eine Alternative lässt. Entweder Frau ist Opfer und gegen jede Benutzung der neuen Technologie und wegen dem von den Fleischtöpfen von dieser Gesellschaft abgedrängt und unsanft rausexpediert, oder Frau gehört zu den Tätern aus höheren Sachzwängen raus. Weil Frau ja doch nichts Erfolgsversprechendes gegen die Entwicklung unternehmen kann, wird sie dann eben zur Täterin. Und dann doch lieber so gut als möglich profitieren, denkt sie. Die Alternative ist falsch, wie sie uns in eine Sackgasse führt und suggeriert, es gäbe nur die eine oder die andere Handlungsmöglichkeit. Keine von diesen beiden Alternativen können wir in dieser Radikalität auch leben. Außerdem sind sie unrealistisch. Wir können uns, alle Technikkritik zum Trotz, aus dieser Industriegesellschaft nicht rausnehmen. Noch können wir, alle Technik-Euphorie zum Trotz, über längere Zeit nur die Vorteile von dieser Technik im Beruf und Privatleben nutzen, ohne Körper und Seele zu vernachlässigen. Wenn es um technologische Entscheidungen geht, werden wir nicht gefragt, unsere Macht liegt im Alltag. Etwa bei der Frage, ob wir uns Breitband verkabeln lassen oder einen Bildschirmtextanschluss kaufen. Weil das sind Voraussetzungen, die Telekommunikation erst ermöglichen. Indem wir den Informations- und Kommunikationstechniken den Universalanspruch verwehren, besitzen wir als Konsumentinnen und Arbeitnehmerinnen eine gewisse Macht. Wir brauchen aber Kenntnis über die ökonomischen, politischen und sozialen Zwecke. Wir müssen wissen, für was die Techniken entwickelt worden sind. Aber auch über die immanenten Folgen müssen wir Bescheid wissen. Keine Technik war je so universal und so imperialistisch gewesen, wie die Informations- und Kommunikationstechnik. Die technokratische Elite vertritt die Ideologie, dass das maschinelle Denkmodell letztlich vertrauenswürdiger ist als das menschliche. Weil das klarer, vollständiger und genauer formuliert und universaler anwendbar ist. Die grossen Systeme sind von ihrer sogenannten Erfinder selber aufgrund von ihrer Komplexität nicht mehr verständlich. Komplizierte Computersysteme werden im Militär, in der Wirtschaft und Verwaltung immer grössere Entscheidungsspielräume eingeräumt. Obwohl sie eigentlich keinen Autor mehr haben, der für diese Computer könnte irgendwie verantwortlich sein. Begriffe wie Leben, Glück, Gerechtigkeit, Toleranz, Würde, Intuition oder Gefühl, sogar Vernunft kann ein Computer nicht verstehen. Sein sogenanntes Denken beruht ausschließlich auf logischen Formalismen von der Mathematik und der Physik. Kein noch so ausgefeiltes maschinelles System kann die Richtigkeit von seinen Aussagen über die äußere Welt beweisen, weil seine mathematisch definierten Aussagen können niemals mit dem Objekt von diesen Aussagen identisch sein. Überspitzt gesagt sind Computer eine permanente Kriegserklärung von einem abgespaltenen Teil vom Mensch an die Ganzheit vom Mensch und an die Natur.